Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Heute mit unseren Digitalexperten Janine, Alex und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Weihnachtsausgabe von Digital Chili. Und mit mir dabei wieder die charmante Janine und der sächsische Thorsten. Wie geht's euch?
Der sächsische Thorsten.
Ja, ganz gut. In Weihnachtsvorbereitung, sage ich jetzt mal. Ich versuche mich noch so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung reinzukriegen. Vor allem hier mit meinem Weihnachtspulli.
Der ist schön, muss man mal beschreiben. Ja. Das ist ein grauer Pulli mit rot abgestuften Halsausschnitt und dann dazu vorne drauf ein Frosty, der auch noch seinen Schal runterhängen lässt. Also sehr, sehr stylisch, Janine. Wirklich schön. Gut, dass wir hier keine Videoaufnahme haben, aber okay. Thorsten, bei dir schneit's. Habe ich mehrfach gehört heute von dir schon.
Ja, weil mich das so sehr fasziniert. Ich sitze hier in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern. Und das ist in Mösen. Mösen ist übrigens die längste sächsische Gemeinde, muss ich hier direkt mal droppen. Okay. Und hier schneit es wie verrückt. Und ja, das bringt direkt winterliche Stimmung. Also besser kann es nicht sein mit dem schönen winterlichen Pullover von Janine.
Okay.
Janine.
Also schön. Sehr, sehr schön. Wir üben immer noch.
Genau, ich habe es geübt, genau. Und ja, ich habe mich jetzt zu meinen Eltern verzogen und habe gestern so ein schönes Meme hier gefunden, wie ich mir eigentlich vorstelle, bei meinen Eltern die Tage zu verbringen. Nämlich so im Chillax-Modus, in dem man sich ein bisschen zurückziehen kann und nichts tun kann. Aber wie es so häufig ist, was habe ich die ganze Zeit schon gemacht? WLAN, Access Points geupdatet, Internetprobleme schon mal wieder aktualisiert. Von meinem Vater die Digital-Lokomotive programmiert und.
Aber ich sehe schon, das ist Digital Chillaxen, das ist ja was, das versuchen wir heute auch ein bisschen. Meine Weihnachtsstimmung, ich oute mich jetzt öffentlich, ich bin ein Scrooge.
Oh nein.
Ach du Scheiße.
Ja. Oh, Alex, ey.
Ich bin einer von denen, ich will nicht sagen Weihnachtshasser, aber ich bin nicht weit weg davon. Na gut, das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen. Und ich halte besser heute auch zu Weihnachten die Klappe. Nein, im Ernst, ich halte überhaupt heute ein bisschen die Klappe. Ich bin noch etwas angeschlagen und deswegen bin ich heute auch mehr in der Moderatorenposition. Worüber reden wir denn heute eigentlich? Irgendwas mit Change Management, Janine. Was ist heute so unser Kernthema? Magst du es vorstellen?
Ja, also wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie kann eigentlich die Einführung einer Technologie in Organisationen gut gestaltet werden? Weil im Endeffekt geht es ja darum, viele Organisationen beschäftigen sich mit neuen Technologien aktuell und die Frage, die ja immer aufkommt, wie können eigentlich Technologien langfristig in Organisationen verankert werden? Ja, und die Frage, die wir uns natürlich stellen, ist, wie schaffen das denn Organisationen?
Trommel ich gleich an dich weiter, Thorsten. Was ist denn deine Meinung? Schaffen das Organisationen überhaupt? Ist das realistisch im Kontext gerade mit verschiedenen Generationen? Also man sagt ja immer, die jungen Generationen haben es ja leichter. Und haben wir in Deutschland ein bisschen eine größere, ältere Struktur an Mitarbeitenden. Wie leicht ist so ein Transformationsprozess? Hast du da schon mal was erlebt?
Ich habe da schon sehr viel erlebt. Transformationsprozesse sind in Unternehmen nicht ganz so einfach, weil viele Firmen sich da immer noch auf Technologie konzentrieren und eins vergessen bei der ganzen Geschichte, dass die meisten Projekte, die Firmen da draußen versuchen einzuführen, in der Regel nie IT-Projekte sind. Das ist das, was wir auch immer wieder gepredigt haben, wenn wir in Kundenworkshops reingegangen sind. Sagen wir zuallererst, vergesst bitte, dass ihr hier ein Technologie- oder IT-Projekt vor euch habt. Ihr habt hier Kulturprojekte vor euch, weil wir immer über Veränderungen reden.
Ich würde es sogar weiterfassen. Das ist nicht nur ein Kulturprojekt, sondern es ist halt wirklich teilweise kann es eine sehr große Transformation für eine Organisation sein. Und da nicht nur die Kultur, sondern auch der Mensch ist betroffen. Und vor allem natürlich auch die Strukturen und Prozesse. Da nehme ich jetzt schon sehr viel vorweg, wo wir jetzt gleich in die Diskussion einsteigen. Aber vielleicht da noch so ein kleiner Hinweis. Ich würde nicht nur Kultur sagen, sondern es betrifft wirklich alle Abläufe, alle Prozesse, alles, was in einer Organisation passiert teilweise.
Dazu eine Frage gleich. vielleicht müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen in der Zeit. Einfach nur für mein Verständnis. Ist denn das eine neuere Geschichte? Ist das eine Notwendigkeit? Ist das wieder so ein Buzzword? Da komme ich später nochmal mit einer vielleicht ein bisschen pointierteren Frage. Womit ich meine, ist das, eine Sache von vor 10 Jahren erst entstanden? Oder haben wir das Problem schon 20, 30, 40 Jahre? Ist es ein Problem? Also könnt ihr da ein bisschen mehr Input geben zu, bitte?
Das Problem ist kein neues Problem. Das Problem ist eher ein Problem, was man über die Jahre angefangen hat zu erkennen. Witzigerweise habe ich hier ein Buch von meinem Kumpel Peter. Da steht oben drauf Enterprise 2.0. So hat man das nämlich früher genannt, wo man angefangen hat zu erkennen, es geht hier nicht um das Digitalprojekt an sich. Es geht vielmehr um das ganzheitliche Projekt, um die ganzheitliche Betrachtung. Und ich gehe mal so weit, man hat früher, was heißt eigentlich früher? Früher reden wir wahrscheinlich Projekte um die 2000er rum. Ne? Da hat man halt sehr, sehr viel auf Technik gesetzt und hat dann im Laufe der Zeit gemerkt, mit immer mehr scheiternden Projekten, was die Probleme überhaupt waren. Und meistens waren die Probleme, dass man halt eben die Menschen nicht mitgenommen hat. Und dann hat man erkannt, okay, wir geben dem Kind jetzt einen Namen, wir nennen das jetzt Enterprise 2.0, jetzt betrachten wir mehr. Also das gab es schon sehr lang und ist auf jeden Fall kein Trendthema.
Aber was heißt denn, den Menschen nicht mitgenommen haben? Heißt das dann, ich stelle dir einen neuen Rechner auf den Tisch oder von mir aus, hier ist der Rechner mit einer neuen Software, neue Applikation drauf, da hast du eine Schulung und jetzt lern mal. Ist das nicht ausreichend? Oder meinst du das konkret also, mit dem Menschen nicht mitgenommen? Also ja, Janine.
Ja, ich würde halt sagen, genau das. Also gerade in Richtung Technologien, da ist der Mensch einfach auch im Zentrum. Das heißt, der Anwender dieser Technologie. Und da geht es einfach darum, diesen Menschen in diesem Ganzen oder den Akteur, der es dann wirklich am Ende auch anwenden muss, von vornherein mit aufzugleisen. Das heißt, nicht erst dann, wenn die Technologie eingeführt wird, sondern auch schon vorher in die Kommunikation zu gehen. Sei es mit, da gibt es ganz verschiedene Arten, wie man einen Akteur in einem System mit einbinden kann in diesem ganzen Technologiewandel. Das heißt, dass man schon ganz, ganz, ganz früh wirklich anfängt zu kommunizieren, den Mehrwert der Technologie aufzuzeigen, den Mehrwert der Veränderung aufzuzeigen und dann aber auch wirklich diesen Wunsch nach Veränderung zu schaffen.
Muss ich schon wieder reingrätschen. Kommunizieren, alles richtig, bin ich bei dir, verstehe ich, aber jetzt, wessen Job ist das? Also ist das dann die Führungsetage, die ein Town Hall macht, ja, die dann alle Mitarbeiter, ein Mitarbeiter sagt, wir führen das und das System ein, kommt dann und dann und stellt euch schon mal geistig, seelisch, moralisch darauf ein. Wie läuft das ab?
Ja, da würde ich ganz gerne vielleicht ein klein wenig ausholen. Also wenn wir so ein Technologietransformationsprojekt uns betrachten und wir beschäftigen uns ja, da gucke ich auch in Thorstens Richtung, viel auch mit Microsoft und Employee Experience, bedeutet, wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel Employee Experience Plattform. Und eine Firma, Unternehmen X, will diese Employee Experience Plattform einführen. Bedeutet, da wird sich natürlich sehr viel verändern. Es geht um SharePoint. Da kann Thorsten vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Aber das ist erstmal so der Grundgedanke. Und dann stellt man sich natürlich die Frage erstmal im ersten Schritt, warum muss das überhaupt gemacht werden? Das heißt, was ist eigentlich hier das Bezugsproblem? Warum brauchen wir das? Und diese Frage wird häufig schon gar nicht beantwortet. Das heißt, es wird irgendein Trend wird gerade sich angeschaut, irgendwelche Sachen, ja, wir müssen hier uns mal ein bisschen innovativer aufstellen, wir müssen hier mal ein bisschen uns weiterentwickeln, wir müssen uns mehr digitalisieren, aber es wird gar nicht die Frage gestellt, was ist eigentlich unser Bezugsproblem? Was ist eigentlich das Problem, was wir behoben haben wollen? So. Und da geht es eigentlich schon los. Das heißt, es muss in irgendeiner Weise und aus der Richtung, wo es dann auch kommt, wo dieser Drang kommt, sich zu verändern, muss sich genau diese Frage gestellt werden. Und das kann meistens aus diversen Richtungen kommen. Beispielsweise kann es von Mitarbeitern kommen, die so ein Bezugsproblem identifiziert haben. Unser System klappt nicht mehr. Wir wollen mehr beispielsweise auch in die KI-Richtung. Wir wollen mehr haben. Es kann aber auch aus einer Kommunikationsabteilung kommen. Wir wollen unsere Beiträge den Mitarbeitern besser darstellen. Wir wollen, dass die einfacher suchen können. Bedeutet, es kann auch aus dieser Richtung kommen. Und egal aus welcher Richtung es kommt, die Leute, die diesen Change identifiziert haben und sich damit auch explizit beschäftigen, sollten auch dafür sorgen, oder haben auch die Aufgabe, nicht die sollten dafür sorgen, sondern sie haben die Aufgabe, die Menschen in der Organisation, die Akteure in einer Organisation mitzunehmen. Und jetzt habe ich auch gesagt, es können Mitarbeiter sein, aber natürlich ganz wichtig, gerade bei so großen Veränderungsprojekten oder auch Transformationsprojekten sind Führungskräfte. Das heißt, da gilt auch so ein bisschen diese Leadership-Funktion. Nicht Management, sondern Leadership. Wirklich die Leute mitzunehmen. Das heißt, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wer ist eigentlich wichtig? Wer kommuniziert eigentlich? Das ist auf der einen Seite das Team, was es identifiziert hat, in Zusammenarbeit natürlich mit dem Leadership, die nämlich als Vorbildsfunktion mit dieser neuen Technologie vorangehen sollten.
Puh, das setzt aber eine ganze Menge Dinge voraus. Das setzt ja wirklich fabelhaft funktionierende Organisationsstrukturen voraus und so weiter und so weiter. Also ja, ich könnte jetzt, aber ich tue es nicht, darüber Vorlesungen halten. Thorsten, deine Meinung, stimmst du dem 1:1 zu? Hast du da eine andere Sicht?
Nee, ich stimme dem 1:1 zu. Ich finde es auch sehr spannend. Also Janine hat ja gesagt, dieses warum beschäftigt man sich mit so einem Thema? Das ist so witzig. Ich habe letzte Woche eine Diskussion mit einem Kollege gehabt, dem ich erklärt habe, dass so viele Firmen heute auf uns zukommen und sagen, oh, wir haben vor ein paar Jahren den SharePoint eingeführt, wir müssten jetzt mal das und das Problem mit dem SharePoint lösen oder wir haben hier SharePoint zum Wissensmanagement eingeführt, aber so richtig wird es nicht funktionieren, das müssen wir jetzt mal lösen, das Problem. Und dann muss man eigentlich erstmal hingehen und sagen, ja, aber warum habt ihr denn überhaupt eingeführt? Also warum habt ihr angefangen, euch mit dieser Thematik zu beschäftigen? Also das heißt, ganz viele da draußen haben sich einfach nie diese Frage gestellt, haben einfach eine Technologie eingeführt und haben sich dadurch erst Probleme geschaffen. Also dieses Warum finde ich ganz, ganz wichtig. Und den Rest, was Janine gesagt hat, stimme ich auch komplett zu.
Ja, aber das ist ja immer noch der Punkt, wenn Janine ja sagt, Leadership ist wichtig. Ja klar, jede Unternehmung braucht Führungskräfte, Leadership, ja, das setzt aber auch eine bestimmte Persona voraus. Also es müssen ja Menschen dazu bereit sein, das tun können. Es ist ja das Sender- und Empfängerproblem. Ja, also ganz, ganz vielschichtig. Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Ja, Janine, das Thema an sich, das ist ja sehr vielschichtig, aber vielleicht können wir mal erstmal so einen Gang zurückschalten, indem du vielleicht Beispiele nennst, also aus dem realen Leben, um zu verstehen, wie entwickelt sich so eine Transformation durchaus von einem negativen Beispiel hin, das sich oder im Ursprung war, ist negativ und würde dann positiv durch Pünktchen, 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 durch Tools, durch Aktionen, durch Leadership. Was ist passiert? Hast du ein Beispiel?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ihr kennt mich ja sehr gut. Ich komme ja sehr stark aus der agilen Richtung. Deswegen schaue ich mal so ein bisschen in ein Projekt rein, was ich mal vor bestimmt 3 Jahren hatte, wo es darum ging, ein Kanban-Team von so einem haptischen Kanban-Board, was dann auch da steht, in ein digitales Tool zu überführen.
Okay, ich muss mal eingrätschen. Entschuldigung, ich bin jetzt ganz gemein. Ich bin jetzt hier der Boomer, okay, bin ich zwar nicht, aber so als Boomer, ja sorry, was ist denn ein Kanban-Board? Was soll das denn sein?
Ja, da hole ich vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen aus. Also Kanban kommt ja vor allem aus der agilen Welt, aus der agilen Arbeitswelt. Hinter Kanban steckt eigentlich ein Flow-System. Also Kanban ist erstmal nur ein Flow, ein Board, sage ich jetzt mal, bedeutet, es gibt die 3 Spalten, To-Do, In-Progress und dann. Und damit versuchst du deine Arbeit zu organisieren. Also alle Aufgaben, die in einem Team anfallen, erstmal wirklich in der To-Do-Spalte festzuhalten. Und dann hast du diesen Flow, das heißt, du sagst von, das müssen wir machen, gehen wir dann rüber zu in Progress, das ist in Arbeit. Und wenn das in Arbeit ist und dann abgeschlossen wird, ziehen wir die Dinge dann in fertig. Und das kommt ursprünglich genau aus der agilen Welt, ist aber auch mittlerweile überall zu finden. Also gerade diese Kanban-Boards, ich benutze es auch selbst für mich zu Hause, das ist auch ganz witzig. In meiner Freizeit nutze ich auch ein Kanban-Board, um mich zu organisieren.
Das ist ja spannend, dass du ein Kanban-Board privat nutzt, ne? Okay.
Das ist ganz witzig, ja. Probiert das mal aus, das ist super.
Ja, ich muss gestehen, ich habe Kanban-Boards in ungefähr 10 verschiedenen Apps angelegt, mit in jeder dieser Apps ein To-Dos hinterlegt, die ich dann auch nicht abarbeite. Ich bin ein schlechtes Beispiel für diese Arbeitswelt.
Aber gehen wir da nochmal tiefer rein in dem Beispiel. Wie wird das dann angewendet? Also nimmst du mit so einer Methode jeden mit im Rahmen, im Kontext eines Change-Prozesses, einem Transformationsprozess? Gibt es eigentlich mal, auch hier wieder banal gefragt, einen Unterschied zwischen Change-Prozess und Transformationsprozess? Ist das nicht dasselbe, nur mit einem anderen Wort?
Oh, da machst du gerade einen Fass auf. Also, im Grunde, wenn wir jetzt von der reinen Theorie sprechen, ist Change und Transformation eigentlich das Gleiche. Es geht um Veränderungen. Eine Transformation ist auch eine Veränderung. Ein Change ist auch eine Veränderung. So, jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Praxis oder in die Diskussionen rein. Also es gibt viele, die sagen, Change ist nicht gleich Transformation. Und zwar der Grund dahinter ist, dass eine Transformation größer gedacht ist. Eine Transformation ist etwas, was sehr viele Bereiche betrifft, was sehr groß ist, was eine starke Veränderung mit sich bringt. Ein Change ist aber etwas, was ein bisschen kleiner ist. Bedeutet, es ist etwas, was vielleicht, ja, wir beispielsweise, das Beispiel, was ich ja bringen wollte mit dem Kanban-Board. Wir digitalisieren das Kanban-Board. Das ist erstmal keine große Transformation, weil es erstmal nur dieses eine Team betrifft und vielleicht die Prozesse in dem Team. Aber es betrifft nicht die ganze Abteilung oder es betrifft nicht die ganze Direktion oder die ganze Organisation. Wenn es jetzt allerdings bedeutet, beispielsweise auf der obersten Ebene wird gesagt, wir digitalisieren jetzt alle Kanban-Boards, wir digitalisieren jetzt alles, was in Richtung Scrum geht. Es wird jetzt nur noch mit diesem einen Tool gearbeitet. Dann muss man das wieder anders denken, weil dann ist wirklich eine Transformation, weil es mehrere Bereiche, mehrere Teams betrifft, dann ist es groß. Da müssen wir in Strukturen denken, in Prozessen denken, in der Kultur denken. Da müssen wir wirklich denken, was verändert sich eigentlich. Wenn wir allerdings dieses Kanban-Board nur in einem Team betrachten und dieses Team soll jetzt erstmalig ausprobieren, mit beispielsweise Jira oder einem anderen Tool zu arbeiten oder Asana oder wie auch immer und soll dieses Board in ein digitales Board übertragen, dann ist es erstmal nur, dann reden wir von einem Change, von einer Veränderung.
Das war eine echt geniale Beschreibung, Janine, für dieses für diese beiden Wörter.
Volle Punktzahl erreicht, sehr gut. Nein, es war ja kein Test. Spaß beiseite. Okay, aber auch hier wieder, wer auch immer den Ball jetzt fangen möchte, Janine Thorsten, aber wie wirkt sich das denn in der Realität aus? Ist das denn akzeptiert, auch über die Generationen hinweg? Macht da jeder mit? Oder ist das mehr so die Pflichtveranstaltung? Ja, okay, Chef hat gesagt, wir müssen, dann tun wir uns das jetzt mal an. Bricht man damit auch einen Widerstand so ein bisschen? Wird was Positives wirklich erreicht? Das ist ja Zweck der Sache. Funktioniert das?
Je nach Größe der Organisation und je nach Art der Organisation, wo man da gerade reingerät, sage ich mal, wirst du wahrscheinlich genau Leute quasi dort hervorrufen, die einen Widerstand direkt erzeugen oder mitbringen. Also das kann ich eigentlich aus Erfahrung sagen, dass wir, je größer das Projekt und je mehr Beteiligte da in der Vergangenheit drinne war und je weniger man diese Menschen ganz am Anfang des Projektes mitgenommen hat, desto größer ist der Widerstand dort aufgetreten. Also man hat Projekte durchgeführt in der Vergangenheit, die waren, da hast du vielleicht so von 10 Leuten waren da so 6, 7 dabei, die das mitgetragen haben, die hatten da richtig Bock drauf. Und dann gibt es natürlich trotzdem immer die da von sich aus, von ihrer Natur her schon einen eigenen naturellen Widerstand quasi dagegen hatten, gegen diese Veränderungen. Und wenn du das nicht behandelt hast quasi, dann hast du halt eine schlechte Stimmung in diesen Projekten, für eine schlechte Stimmung gesorgt. Und das meinte ich vorhin auch im Übrigen, das hat man früher eben nicht so beachtet, wie man es heute macht in Projekten. Heute gehen wir ja, wenn Janine und ich in der Vergangenheit in Projekte gegangen sind, gehen wir ja rein und gehen erstmal so durch so eine Discovery-Phase und dort stellen wir auch fest, was haben wir denn hier für eine Organisation? Wo liegen Probleme? Gibt es vielleicht schon Widerstände, die schon vorherrschen, bevor wir überhaupt reingegangen sind in diese Organisationen und nehmen diese ganzen Dinge auf und versuchen dann einen Plan zu entwickeln für so einen Übergang in eine neue Technologiewelt.
Ja, ich würde das nochmal aufgreifen, was du auch gesagt hast, und würde das nochmal mit dem Beispiel verbinden, womit wir gestartet haben. Weil bei uns war das nämlich damals auch so, die haben sich wirklich gesträubt, dieses Board zu verwenden. Alle saßen jeden Tag vor Ort und wir sollten jetzt, obwohl die ein haptisches Board hatten, sollten wir das jetzt in ein digitales Board überführen. Den Sinn hat keiner verstanden. Weil, warum brauchen wir das? Wir kommen hier jeden Tag hin, wir sitzen hier jeden Tag an unserem Platz, wir sehen jeden Tag dieses Board. Uns macht es Spaß, das Board zu verschieben. Warum brauchen wir das? Und das ist ja halt genau diese Frage, die ich auch gestellt habe. Bezugsproblem. Was haben wir denn für ein Problem? Also wenn dieses Problem nicht verstanden wird von den Leuten, dann kannst du die Leute auch nicht mitnehmen, weil die verstehen es einfach nicht. Die verstehen den Grund nicht dafür. Und das ist eigentlich das größte Problem, was du bei solchen, sei es von der kleinsten Veränderung bis zur Riesentransformation hast. Wenn dieses Bezugsproblem von den Akteuren in diesem Wandel nicht verstanden sind, ist, dann kannst du machen, was du willst. Dann hast du diese Widerstände. Und du hast immer Widerstand im Wandel. Das ist nochmal eine andere Hypothese. Will ich jetzt gerade nicht, gerade zu dem Zeitpunkt nicht näher drauf eingehen. Aber was ich sagen wollte ist, zu diesem Beispiel, warum ich das nämlich so genial finde, ist nämlich, dann kam auf einmal, was nicht vorhersehbar war, weil es war kurz vor Corona, kam auf einmal dieser Punkt, wo alle von jetzt auf gleich wirklich innerhalb von einem Tag ins Homeoffice geschickt wurden. Das heißt, wir hatten eine Situation, die so unsicher war, die nicht vorhersagbar war. Aber es war zu einem bestimmten Zeitpunkt kam eine Situation, die ist eingetroffen und es brauchte diese Veränderung. Die Veränderung wurde auf einmal relevant. Bedeutet, der Sinn wurde verstanden. Und wir konnten gar nicht anders, weil wir haben uns nicht mehr jeden Tag getroffen. Wir mussten alle ins Homeoffice umziehen. Das heißt, diese Transformation oder dieser Wandel, diese Veränderung wurde gepusht. Alleine durch diese Situation, die eingetroffen ist. Ja, und dann könnt ihr euch ja vorstellen, es gab keine andere Möglichkeit mehr. Wir mussten dieses digitale Board innerhalb von 1-2 Tagen so schnell es geht aufsetzen. Die Leute mussten lernen, dieses digitale Board zu verwenden. Es gab aber auch schon vorher einige, das sind immer so diese Promotoren, sagen wir, im Change-Management-Bereich. Die Leute, die sich halt schon früh mit diesem Wandel beschäftigen, die es auch gut finden, die vielleicht auch eher technologieaffin sind, die haben sich damit schon beschäftigt. Und da mussten wir aber schauen, wie schaffen wir es denn diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben und die so einen großen Widerstand haben, wie schaffen wir es denn, dass die diese neue Technologie erlernen? Und das war dann wirklich dieser Schritt, den wir dann so schnell es geht aufsetzen mussten. Und wir haben es damals beispielsweise auch mit Online-Webinaren und Lernfaden und allem drum und dran mit irgendwelchen Gesprächen, Kummerkasten und sonst was haben wir dann aufgesetzt, um halt wirklich den Menschen zu zeigen, hey, wir sind für euch da. Wir wissen, dass diese Situation eingetroffen ist. Es gibt jetzt keinen anderen Ausweg. Wir müssen jetzt dieses digitale Tool verwenden. Wir sind für euch da. Wir helfen euch. Wir unterstützen euch. Wir begleiten euch. Und das war halt wirklich, ne, das kann immer passieren. Die Zukunft ist so unvorhersehbar. Ja. Und das fand ich halt irgendwie ein ganz schönes Beispiel.
Ja, das Beispiel ist definitiv schön. Danke dafür. Nur dann habe ich gleich so ketzerisch auf der Zunge, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Ist das jetzt das Argument? Ja, also wir müssen uns auf die nächste Pandemie vorbereiten. Ihr müsst deswegen durch einen digitalen Wandel durch. Naja, da kommt die ganze Fraktion der anderen, die dann sagen, wieso? Das hat immer schon so funktioniert, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, so der Klassiker, warum muss ich das hier ändern? Also mir geht es so ein bisschen auch um die Einsicht in die Notwendigkeit. Denn mir kommt es manchmal so vor, als würde die Pandemie, so schlimm sie auch war, aber ein bisschen als eine Ausrede, eine Rechtfertigung für was auch immer benutzt werden. Und jetzt haben wir ja wieder so einen Weg zurück. Viele wollen wieder zurück ins Büro oder viele müssen wieder zurück ins Büro. Das hängt ja von der Organisation ab. Ist es an diesem Beispiel, um bei dem konkret zu bleiben, hast du dazu eine Beobachtung? Ist man jetzt vielleicht eben nach der Pandemie wieder zurück beim physischen Board, beim haptischen Board? Oder ist das jetzt so in den Köpfen drin? Hat sich das verankert und wird es weiterhin willentlich benutzt?
Also soweit ich das mitbekommen habe, sind die immer noch digital unterwegs. Und haben auch während der ganzen Zeit noch weitere Changes durchgemacht, sogar auch Transformationen, sei es DevOps-Transformation oder sonst was. Bedeutet, da hat sich einiges verändert während der ganzen Zeit. Aber was du auch aufgenommen hast, ist ja der Punkt, manchmal merkt man ja auch in einer Veränderung oder in einem Wandel, den man durchlaufen ist, dass die Folgen der Veränderung vielleicht gar nicht so gut sind. Und das ist halt, davon spricht man dann auch, das sind Lösungsprobleme. Das heißt, wenn du am Anfang beschäftigst du dich ja erstmal mit deinem Bezugsproblem. Und ab dem Zeitpunkt, wo du dich mit deinem Bezugsproblem des Wandels beschäftigst, solltest du eigentlich auch schon darüber nachdenken, welche Folgeprobleme könnten denn entstehen durch das, was wir hier eigentlich machen. Und das, was wir jetzt auch sehen mit dem Homeoffice, viele haben gemerkt, das ist gar nichts für mich. Ich brauche einfach auch die Kommunikation, ich brauche den sozialen Kontakt zu meinen Arbeitsleuten, zu meinen Kollegen, Kolleginnen. Bedeutet, das war halt so ein Punkt, wo die gesagt haben, okay, wir müssen hier, das ist ein Folgeproblem, was aufgetaucht ist, und zwar diese soziale Isolation. Jetzt haben wir natürlich Pandemie, das war ein sehr, sehr starker Einschnitt, sage ich mal. Das war eine Situation, die sehr plötzlich teilweise für die Leute kam. Das ist was anderes, aber wenn wir jetzt an andere Veränderungen denken oder auch an große Transformationen, muss man sich immer die Frage auch stellen, erstmal, was ist das Bezugsproblem, warum machen wir das überhaupt, was ist der Mehrwert? Und jetzt die zweite Frage, die man sich stellen soll, wenn wir das einführen, was wird denn eigentlich passieren? Das heißt, welche Lösungsprobleme haben wir? Wenn wir die Lösung umsetzen, welche Probleme kommen? Welche Folgeprobleme haben wir? Welche Konsequenzen? Und sind die Lösungsprobleme besser als der Ist-Zustand? Die Frage muss man sich nämlich dann auch stellen. Weil teilweise sind die Lösungsprobleme nämlich vielleicht sogar schlimmer als der Ist-Zustand.
Und das würde ich gerne aufgreifen und eine Frage in Richtung Thorsten stellen. Es sei denn, Thorsten, du hast gerade kurz gezuckt. Es sah so aus, als wolltest du es noch kommentieren. Ich will dich da nicht abwürgen. Schieß los.
Ja, ich fand es ganz gut, dass du das gesagt hast, dass das, ich hätte tatsächlich auch so geantwortet auf Janines Ausführung. Diese Pandemie ist ja quasi eine Luxussituation, die wir da erlebt hatten. Ist jetzt ein bisschen blöd, Luxus und Pandemie, aber zumindest in Bezug auf diese Transformation ist es ein Luxus gewesen, weil wir niemanden erklären mussten, warum machen wir das jetzt eigentlich, ne? Und Janine, schluck mal hinter. Genau, warum begeben wir uns überhaupt auf diesen Weg der Transformation? Und hier hat es nicht mal eine Kommunikation, hier war nicht mal eine Kommunikation notwendig damals, warum wir das tun. Wir wussten alle, also beispielsweise, wer war der große Profiteur? Alle Kommunikationshersteller, ne? Wie zum Beispiel Microsoft oder Slack, diese ganzen Companies, die da draußen, die irgendwas für entwickelt hatten, für um eine Kommunikation voranzutreiben. Also beispielsweise diese Teams-Transformation, Leute vom Flurgespräch ins Teams rüberzubringen damals. Also wir sind ja alle betroffen gewesen. Und deswegen, das hätte ich schon nochmal ergänzt, dass genau dasselbe, dass wir eben jetzt, nachdem diese Pandemie vorbei ist, müssen wir uns vielleicht ein bisschen wieder mehr auf dieses eigentliche, auf den Fokus des Problems, was wir lösen, stürzen. Und da braucht es aber wahrscheinlich aus meiner Sicht immer eine starke Kommunikation von dem Management. Wir nennen das ja auch manchmal so ein Baking, so ein Sponsorship des Managements, ne? Dass wir sagen, wir ziehen in einer Transformation das Management mit ein, dass sie sich auch als Sponsor für die Transformation einsetzen, dass sie kommunizieren, warum begeben wir uns auf den Weg? Was ist das Problem, was wir lösen wollen damit? Das wäre nochmal meine Ergänzung gewesen dazu.
Jetzt muss ich nochmal das von vorher aufgreifen. Du hast jetzt Luxus genannt, ja. Okay, ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich richtig. Das ist dann eine glückliche Fügung im Sinne von, man konnte davon profitieren und das löst natürlich irgendwie so einen Luxus auch aus. Man hat etwas, man kann die Technologie einsetzen und so weiter. Das ist jetzt eine historische, ich hoffe, einmal Situation. Das brauchen wir alle nicht wieder. Das ist selbstverständlich. Aber jetzt mal aus einer anderen Blickrichtung kommend, das Beispiel mit dem Kanban-Board, das hört sich für mich an wie ein bisschen, ich sag's mal, sehr despektierlich nach Kindergarten. Ja, das ist nice to have, ist ein nettes Tool, okay, aber warum? So, warum ich das jetzt so plakativ sage, provokativ sage, ist, wie sieht's denn mit disruptiven Technologien aus? Und ich will jetzt gar nicht auf KI eingehen. Dieselbe Frage hätte ich vor im Oktober letzten Jahres stellen können. Ja, war KI noch gar nicht so in Sichtweite. Da gab's das Thema der Transformation, Change Management, alles ja auch schon. Und wie ist da, außer jetzt KI zu nennen bitte, wie ist da eure Sichtweise drauf? Also bezogen auf ganz konkret Change Management, wann muss es einfach angewendet werden im Kontext mit disruptiven Technologien? Habt ihr da vielleicht auch Beispiele zu? Ja, nicht alle gleichzeitig.
Du stellst Fragen. Das ist ja wie in der Verteidigung der Bachelorarbeit.
Ja. Ja. Also, nee, das ist schon auf Masterniveau jetzt, also bitte. Also,
was ist überhaupt eine disruptive Veränderung, Alex? Erklär mir das mal.
Klassiker. Kann ich jedem, meinen guten Studenten empfehle ich das. Wenn ihr nicht wisst, was die Frage lautet, dann stellt eine Gegenfrage zur Erklärung der Frage. Denn dann provoziert man den Professor dazu, wertvolle Prüfungszeit wegzureden. Ja, das ist die Idee dahinter. Janine, war das eine Meldung?
Das war eine Meldung, genau. Ja, also disruptiv bedeutet halt eine radikale Veränderung, ne? Also etwas, was halt wirklich radikal ist. Und wenn wir jetzt aus dem Entrepreneurship kommen, ist beispielsweise eine disruptive Innovation, wird halt so gesagt, das ist etwas, was am Anfang eine radikale Veränderung, eine radikale Innovation ist, was den Markt komplett verändern wird. Bedeutet am Anfang, wenn man sich so eine Kurve vorstellt, ne, also da hast du halt Innovationen, die so ein bisschen inkrementeller sind, so leichte Veränderungen, beispielsweise eine neue Technologie für oder eine neue Rezeptur für ein Shampoo oder irgendwas, was halt so, oh, cool, okay, ist eine inkrementelle Veränderung. Und dann hast du aber irgendwas, was diesen kompletten Markt so revolutioniert, was so einschlagend ist, so radikal, was eine sehr starke Kurve auf dem Markt auf einmal einnimmt, in dem Marktwachstum. Und das ist halt eine disruptive Innovation, die andere Produkte auf dem Markt disruptiert.
Um ein konkretes Beispiel zu nennen, da muss ich jetzt doch aus der Vorlesung was ziehen. Ja, so ein Klassiker ist Kodak, ne, die Erfindung der Digitalkamera quasi verpennt haben und weg waren sie vom Markt. Ja, ähnlich disruptive Dinge war ein iPhone, was dann eben auch große Technologieunternehmen etwas, dieses Smartphone, aus dem Markt gefegt oder beschädigt haben. Das sind dann disruptive Technologien. Aber nochmal zurück zur Frage, Thorsten. Jetzt bist du schön ausgewichen. Aber jetzt, sorry, Echo an dich zurück. Du weißt jetzt, was Disruption ist. Was heißt das denn jetzt, wenn disruptive Technologien am Markt vorhanden sind und ein Unternehmen sich anpassen muss, also transformieren muss? Wie erzähle ich es meinen Mitarbeitern? Ist ja die Frage dann, mit der sich die Führung beschäftigen darf.
Ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Also du brauchst immer das Mittel Kommunikation und du brauchst das Mittel Kommunikation von top zu down, ne, oder top button, wie auch immer. Ich finde es halt wichtig, dass man das erklärt, warum man das tut. Und wenn ich disruptive Technologien einführen möchte oder disruptive Veränderungen unseres Arbeitslebens quasi, dann muss ich die in so einen Change-Prozess reingeben. Das ist meine Meinung dazu, weil du musst ja nicht mal, also wir reden ja immer über Technologie, aber wir können ja auch beispielsweise über neue Arbeitsweisen reden. Ich hatte zum Beispiel zuletzt letztes Mal diese Elon Musk 6 Regeln für innovative Meetings oder für effiziente Meetings quasi gelesen. Das könnte ja auch zum Beispiel disruptive Arbeitsweise sein, die man in ein Unternehmen reinbringt. Da waren so Sachen drin wie, wenn du merkst in einem Meeting, du gehörst hier nicht rein, geh. Ne? Also wenn ich mir das jetzt mal auf viele unserer Unternehmen, in der wir in der Vergangenheit waren oder die wir beraten, sage ich mal, transportiere, dann würde ich sagen, ach du Scheiße. wenn ich jetzt in einer großen Company bin und sage, ey, wenn ihr in einem Meeting sitzt, wo 10 Mann drinnen sitzen und ihr merkt, ihr habt da drinnen nichts zu suchen, dann geht. Was passiert, wenn man sowas tut, dann provoziert man erstmal eine Eskalation in seiner Company, in der meisten Companies. Und das ist ja eine Veränderung, die man begleiten muss. Aber die kann man quasi nicht herbeiführen, indem man einfach anfängt, sich anders zu verhalten oder irgendwas einzuführen. Man muss das in einem Change-Prozess quasi in so einem Unternehmen reinbringen. Ja, ich habe wahrscheinlich eine Frage jetzt immer noch nicht beantwortet, denke ich mal nochmal gut ausgewichen.
Nein. Also Kommunikation wäre das Schlüsselwort deiner Antwort. Du hast völlig recht, es liegt an der Kommunikation. Ist eben nicht ganz so einfach, dann Menschen immer mitzunehmen, oder Janine?
Ja, also ich wollte da auch 2 Sachen zu sagen. Also ich fange vielleicht mit der ersten Sache an. Die Frage, die ich mir ja immer stelle, ist, wenn ein Wandel, sage ich mal, von Personen, Akteuren einer Organisation kommen, die vielleicht nicht auf einer Führungsebene ist, weil wir haben ja auch schon gesagt, Führung ist ganz entscheidend und wichtig auch in diesem ganzen Konstrukt. Also Leadership ist ja auch immer die Frage, wer übernimmt dann Leadership in der Rolle? Ist es die Führungskraft? Ist es die Change-Gruppe, die Wandelgruppe, die Transformationsgruppe oder wer übernimmt eigentlich Leadership? Wichtig ist allerdings in einer Organisation oder allgemein, Personen schauen häufig, Akteure, Mitarbeiter schauen häufig dann doch auf Führungskräfte. Und auch da liegt nämlich dann noch so ein bisschen Krux in der Geschichte, weil auch die Führungskräfte müssen natürlich verstehen, warum dieser Wandel überhaupt gemacht wird. Das heißt, um den gut zu kommunizieren, um eine gute Kommunikation in Richtung der Mitarbeiter zu schaffen, muss erstmal auch geschaut werden, verstehen eigentlich die Führungskräfte oder die Leader in der Organisation, warum der Wandel wichtig ist. Haben die das Verständnis aufgebaut? Weil wenn es von denen selbst nicht getragen wird oder auch nicht kommt oder die vielleicht sogar einen eigenen Widerstand spüren, haben wir das Problem, dann wird es natürlich nicht gut an die Mitarbeiter kommuniziert. Und ja, das ist halt natürlich, das ist der erste Punkt, den ich sagen wollte, weil das ist ein Problem. Ein Problem, was man beheben muss oder ein Problem, was man auch angehen muss.
Dafür sind wir als Berater ja dann da, ne? Das machen wir ja.
Genau.
Genau.
Genau. Und der zweite Punkt ist, und das ist so ein bisschen, ich blicke jetzt mal ein bisschen in die Theorie hinein, das ist ein Modell aus dem, gerade für ja technologische Veränderungsprojekte, sage ich jetzt mal, das ist das ATCA-Modell. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Das bedeutet, also ATCA steht für Awareness, Desire, Knowledge, Ability und Reinforcement. Und da geht es eigentlich konkret darum, zu sagen, okay, wie schaffen wir es eigentlich, Technologien in einer Organisation zu verankern? Ich habe auch meine eigenen, sage ich mal, ich challenge immer gerne, ganz gerne Modelle, auch gerade so in der Praxis, weil nicht alles lässt sich immer zu 100% anwenden. Aber dieses ATCA-Modell ist eigentlich immer ganz gut, um sich so ein bisschen zu orientieren. Wie kann eigentlich ein Wandel gestaltet werden? Weil im ersten Schritt geht es darum, Awareness zu schaffen. Das heißt, zu schauen, okay, was ist eigentlich das Problem? Was muss hier eigentlich behoben werden? Und diese Awareness über das Problem, über den Mehrwert der Veränderung auch an die Mitarbeiter zu tragen, an die anderen Akteure in einer Organisation zu tragen. Und dann geht es darum, im nächsten Schritt Desire, das heißt Wunsch nach Veränderung zu schaffen. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wie schaffst du es denn eigentlich, den Wunsch nach Veränderung zu kreieren? Ja, indem du vielleicht beispielsweise das Problem sehr stark hervorhebst und sagst, okay, das ist das Problem, das haben wir aktuell und wir wollen das mit dieser Technologie, damit wollen wir es lösen. Das wird so einen starken Mehrwert für uns haben, weil. Und dann das zu erklären und dann vielleicht sogar die Leute schon mal ausprobieren zu lassen, zu schauen, okay, vielleicht gibt es ja ein paar, die wollen das schon mal ausprobieren, die wollen sich damit selbst beschäftigen. Das heißt, wirklich diesen Wunsch zu kreieren. Zu Knowledge und Ability, ich passe das immer ganz gerne zusammen, weil das eine ist Erlernen, das heißt Knowledge, Wissen aufbauen und das andere ist es auszuprobieren. Natürlich kann man das beides immer sehr gut kombinieren. Im ATCA-Modell ist es wie so eine schrittweise Abfolge, aber man kennt ja aus der agilen Welt so schrittweise, ist vielleicht nicht immer ganz so gut. Bedeutet, Knowledge und Ability ist halt wirklich dieses Wissen aufbauen über die Technologie. Was ist das eigentlich? Wie kann ich es anwenden? Welche Möglichkeiten stehen mir als Anwender? Welche Möglichkeiten habe ich als Anwender? Bedeutet, da geht es ja wirklich um Knowledge, Ability, anwenden, ausprobieren, testen, Fehler damit machen und wirklich halt mal zu schauen, okay, wie geht das? Ja, und das letzte, Reinforcement, bedeutet eigentlich wirklich dieses Verankern dieser Technologie in der Organisation, im Verhalten des Menschen. Und da merkt ihr auch schon ganz stark, dieses ATCA-Modell bezieht sich auf den Menschen. Wir hatten ja eingangs auch mal die Frage, was macht eigentlich der Mensch in dieser ganzen Transformation von Technologien, wenn Technologien eingeführt werden? Und der Mensch ist halt wirklich ein zentraler Punkt in einer technologischen Transformation, einem technologischen Wandel, weil er der Anwender ist. Er ist der Letzte, die letzte Instanz, die es anwenden muss. Er ist der Kunde dieser Technologie quasi. Leute, dieses ATCA-Modell fokussiert sich sehr stark darauf, was ich als Orientierung immer sehr, sehr gut finde in so Change-Projekten. Allerdings habe ich auch so meine kleinen, ja, Kritikpunkte an diesem Modell, beispielsweise, was ich ja eben auch schon gesagt habe, diese schrittweise Abfolge. Manchmal muss man auch einfach reagieren, schauen, wie sieht's eigentlich aus, wie ist die Organisation aufgebaut. Das sind so erste Schritte, die man eigentlich machen muss, bevor man überhaupt mit diesem ATCA-Modell arbeitet.
Also mich hast du abgeholt und überzeugt. Dir würde ich ein Change-Projekt gleich aufbürden wollen, hätte ich bald gesagt. Nein, dich als Beraterin dafür engagieren. Aber jetzt nehmen wir das alles mal an, das funktioniert so. Also sprich, Leadership hat's verstanden, man will es, es wird umgesetzt, es läuft, alles gut. Aber wie misst man denn so etwas? Kann man das? Gibt es dafür KPIs, also die irgendwelche Key Performance Indicators, die einem aufzeigen, wir sind jetzt an dem und dem Level, wir sind bei 75% des Changes angekommen. Also auch hier wieder einfach fürs Verständnis. Wenn ich weiß, ich habe 100 Rechner, auf die 100 Rechner muss ich eine neue Applikation machen und ich habe es bei 90 gemacht, bin ich mit 90% fertig. Sehr simpler KPI, aber hier geht es ja darum, bei Menschen etwas zu messen. Geht das? Gibt es das?
Ja klar, oder? Mit Feedback, würde ich sagen. Ist mir jetzt direkt in den Kopf geschossen, weil ich mich ja mit den Themen Employee Experience beschäftige und es gibt da tatsächlich auch von diesem Microsoft Viva Produktpalette gibt es nämlich, sorry, dass ich zu den Produkten jetzt abschweife, Janine, du kannst dann bestimmt gleich zum Thema zurück, aber da gibt's nämlich ein neues Produkt, der genau das unterstützt, dass du eben Mitarbeiter Feedback einsammelst, eine Stimmungslage abholst von den Mitarbeitern und das kannst du natürlich auch das kannst du auch ohne Tooling machen, ne? Das kannst du auch mit Umfragen und Co. gestalten sowas. Aber ich denke mal, diese Messung ist extrem wichtig und sollte man durchführen. Und wenn man das mit Tools machen kann, umso besser.
Bevor ich darauf antworte, würde ich ganz gerne nochmal die Frage an dich zurückgeben. Du hast ja, ich habe das auch schon erwähnt heute im Podcast, Employee Experience. Wir werden auch das sehr wahrscheinlich dann später noch in die Beschreibung dieser Podcast-Folge nochmal explizit reinbringen. Thorsten, kannst du nochmal ganz kurz sagen, was ist denn eigentlich Employee Experience SharePoint?
Employee Experience hat erstmal nicht viel mit SharePoint zu tun, aber Employee Experience ist quasi dieser ganzheitliche Ansatz, Mitarbeiter mitzunehmen, und zwar von dem, ich sag's mal so schön, vom ersten Tag ihres Daseins in einem Unternehmen bis zum letzten Tag. Bedeutet, wenn ich einen Mitarbeiter onboarde, da schon aktiv mit Prozessen zu unterstützen, quasi, was das alles, was Onboarding betrifft, also Anlage von Accounts und Zuweisen von Mitarbeiterausweisen und vielleicht ihn auch mit dem wichtigsten Wissen für das Unternehmen in Verbindung zu bringen. Bis hin zum Offboarding, also ich mache natürlich einen riesen Bogen jetzt von Onboarding zu Offboarding, da gibt es noch sehr viel wichtigere Dinge zwischendrin, ne? Aber sage ich mal, das Zwischendrin ist eben das, was Alex auch gefragt hat, wie kann man das messen? Das ist zum Beispiel auch ein Thema zwischendrin, ne? Also Mitarbeiterfeedbacks einzuholen, Kommunikation zu unterstützen und.
Da.
Cool.
Sehr schöne Kommentare. Noch was von dir, Janine. Du hast gerade noch Luft geholt. Wolltest du dazu noch was sagen? War ja deine Frage, Antwort.
Ja, genau. Genau, ich wollte das nämlich auch aufgreifen. Also Messung des Erfolgs eines Wandels ist halt genau so eine Fragestellung, die man sich in der Praxis auch immer wieder in so Transformation- und Change-Projekten stellen müsste, ganz am Anfang. Wie können wir eigentlich das, was wir hier machen, messen? Wie können wir schauen, ob das, was wir hier machen, überhaupt ein Erfolg geworden ist? Und da habe ich mehrere Gedanken zu. Ich fange mal mit einem Gedanken an. Und zwar genau, was Thorsten auch gesagt hat. Feedback. Feedback ist unglaublich wichtig. Feedback von den Anwendern einholen. Wir sprechen ja hier von technologischen Veränderungsprojekten. Das heißt, da vor allem auch immer wieder Feedback einholen. Wie läuft die Anwendung? Wie ist es? Hat es euch geholfen? Wie fühlt ihr euch in der Anwendung? Gibt es irgendwas, was wir verändern können, was auch zum Beispiel in Richtung Employee Experience ist? Braucht ihr beispielsweise mehr Beiträge? Oder was brauchen die Anwender? Das heißt, da immer wieder regelmäßiges Feedback einholen. Wie fühlen sich eigentlich die Anwender mit der neuen Technologie? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn wir jetzt an so technologische Veränderungen denken, wir haben ein Bezugsproblem, sich am Ende die Frage auch zu stellen, ist das Bezugsproblem behoben? Ist es das, was wir am Anfang haben, was wir gesagt haben, darum führen wir das ein, das ist unser Problem, diese Ursachen haben wir identifiziert, haben wir die Ursachen behoben? Ist der Status besser als vorher? Sich ja wirklich da die Frage zu stellen, ist der Status besser? Ist es besser als das, was wir vorher hatten? Haben wir wirklich die ganzen Sachen behoben? Und das ist das auch wieder regelmäßig zu machen. Also nicht nur am Ende. Ich meine, wann ist auch das Ende einer Transformation oder eines Changes? Kann man meistens gar nicht richtig beziffern. Dann vielleicht andere, die einen sagen, wenn das irgendwie in Habitus rübergegangen ist, das heißt, die Technologie wird regelmäßig angewendet, das ist im Daily Doing verankert. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo man sagen könnte, ja, der Change ist jetzt so weit vorangeschritten, die Transformation ist weit vorangeschritten. Man könnte sagen, ist erstmal jetzt abgeschlossen.
Vielleicht aber da mal reingehakt, Janine. Vielleicht da mal reingehakt an der Stelle, weil wir hier über Erfolgsmessungen quasi reden. Ist nicht die Grundlage aller Messungen und Analysen, dass man sich Ziele gesetzt hat? Also mal, dass man ganz am Anfang sagt, was wollen wir eigentlich erreichen damit? Weil das ist doch ganz, ich sag mal, viel, viel leichter wäre das doch, wenn ich wüsste, was wollte ich erreichen und habe mir vorher messbare Ziele gesetzt, um sie dann später auch messen zu können.
Ganz genau, ganz genau. Das ist auch eine Fragestellung, die man sich nämlich am Anfang stellen soll. Was wollen wir eigentlich genau erreichen? Und das mittels von Zielen, da gibt es auch verschiedene Varianten, wie man diese Ziele aufstellen kann. Will ich jetzt gar nicht tief drauf eingehen, das können wir vielleicht mal in einem anderen Podcast auch nochmal behandeln. Aber genau, Ziele zu setzen. Und ein letzter Gedanke von mir, gerade wir haben ja auch von KPIs gesprochen. KPIs sind ja Key Performance Indicators, das sind ja wirklich messbare Indikatoren, die man sich festnimmt, um irgendwas zu messen, um Größen zu haben. Und da gibt es beispielsweise gerade in Richtung Technologien, die das Nutzverhalten zu messen. Das heißt, wie viele nutzen eigentlich die Technologie? Wann wird sie benutzt? Hat sich das irgendwie verändert? Wie hat es sich verändert? Vielleicht sogar über einen gewissen Zeitraum mal zu messen. Wie hat sich das Nutzverhalten verändert? Was haben wir da vielleicht auch in Richtung Change Management gedacht? Was haben wir für Aktionen gemacht? Vielleicht hat sich da das Nutzverhalten auch verändert. Da gibt es auch ganz schöne Simulationen, die man mal einfach durchspielen kann. Das weiß ich noch. Damals in der Uni hatten wir mal im Change Management Kurs irgendeine Simulation auch mit Aktionen und Nutzverhalten und Gefühle und Emotionen gemacht. Das fand ich immer ganz spannend. Aber genau sowas kann man auch in der Realität umsetzen. Also wirklich zu schauen über einen gewissen Zeitraum, wie verändert sich das, wenn ich jetzt irgendwas mache. Das ist beispielsweise ein KPI, dass man sagt, okay, wie ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter? Wie ist das Nutzverhalten der Mitarbeiter? Sowas.
Unwahrscheinlich spannend. Also finde ich sehr cool. Ihr habt mich da an vielen Punkten jetzt aufgegleist sozusagen. Aber das bringt mich jetzt so zur Chili-Frage der Woche.
Frage der Woche.
Nämlich jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich denken, ja, das klingt ja alles schön und fancy und sonst wie. Es gibt ja so einige Leute, die behaupten, dass Change Management eigentlich nur ein schicker Begriff ist, ja, für etwas, das gesunder Menschenverstand sein sollte. Und jetzt kommt eigentlich das Böse. Ist die ganze Branche nicht einfach nur eine Ansammlung von leeren Buzzwords und überteuerten Beratern, die wenig echten Wert bieten? Wie reagiert ihr darauf? Auch hier wieder, nicht alle gleichzeitig. Jetzt werde ich gerade böse angeschaut. Hast du gerade ernsthaft diese Frage gestellt, Alex? Wir sind doch Berater. Bist du verrückt? Naja, gut.
Also ich muss echt sagen.
Gebe ich ja zu. Ich will einfach mal hören, wie reagiert ihr darauf? Wenn das euch jemand so sagen würde, was sagt ihr dann?
Ich finde es immer wieder schön, diesen Podcast mit euch zu machen. Erstmal dazu, dafür heißt es mir ja Digital Chili. Nee, genau. Also es ist halt wirklich die Frage, also gerade in Richtung Change Management gedacht. Ich fange mal so an. Gerade gibt's ja auch, es ist keine Bewegung, das gibt's auch schon seit in halben Ewigkeit. Also nicht nur Change Management, Transformationsmanagement, systemische Organisationsentwicklung. Das hat ja alles sehr viel, sehr, sehr stark damit zu tun, wirklich Diskurse zu führen, Wandel voranzutreiben und Veränderungen zu machen. Das Problem, was ich allerdings sehe, ist, dass diese Dinge häufig in diesen ganzen Projekten einfach nicht gemacht werden. Das heißt, der Fokus liegt auf der Technologie. Der liegt nicht darauf, okay, wir gleisen die Mitarbeiter, die Akteure in der Organisation auf. Die müssen das erlernen, die müssen wissen, was wir hier eigentlich machen, die müssen das Problem verstehen. Das ist überhaupt gar kein Fokus in den ganzen Projekten. Das erlebe ich auch immer wieder, auch wenn ich mich mit Personen oder auch mit Kunden unterhalte. Ja, wir brauchen diese Technologie. Wir müssen das jetzt hier irgendwie machen. Nein. Es geht darum, wirklich alle in der Organisation mitzunehmen. Und Change Management bedeutet auch nicht nur Kommunikation. Da blicke ich so ein bisschen in die systemische Organisationsentwicklung rein, weil die finde ich immer super spannend und auch echt ziemlich cool, weil die sagen nämlich genau, die Organisation ist ein System. Und da geht es, wenn du eine Stellschraube in einem System drehst, verändern sich andere Stellschrauben. Und das wird meistens auch nicht mit betrachtet. Und das ist halt genau das, was ich meine. Es sind keine Buzzwords, sondern es ist etwas Relevantes, rudimentär Wichtiges, was du einfach in Veränderungsprojekten und Transformationsprojekten brauchst, was aber meistens entweder vergessen wird oder gar nicht dran gedacht wird. Und das sind halt Dinge, wo ich sage, es sind keine Buzzwords für mich, sondern es ist einfach wichtig, wenn du wirklich versuchen willst, Technologien in einer Organisation langfristig zu verankern, brauchst du diese Dinge. Du musst in Systemen denken. Beispielsweise, wenn eine Technologie eingeführt wird, was hat das für eine Auswirkung auf die Prozesse, auf die Hierarchie, auf die Menschen, auf die Kultur? Wenn wir jetzt an, weiß ich nicht, wir haben ja hier Thorsten, unseren Microsoft-Experten, wenn wir jetzt beispielsweise an MS Teams denken, Microsoft Teams, ein Kollaborationstool, wenn das eingeführt wird, was macht das denn eigentlich mit der Kultur der Kollaboration bei uns? Was macht das mit unserer Führung? Brauchen wir vielleicht am Anfang auch sehr starke Führung? Was macht das mit den Prozessen? Speichern wir jetzt alles darüber? Sprechen wir jetzt nur noch darüber? Also kommunizieren wir jetzt darüber? Machen wir jetzt Telcos? Also was macht das denn eigentlich mit der Organisation? Was macht das mit dem System? Und das ist das, was wichtig ist. Und deswegen sage ich, es sind nicht nur Buzzwords, sondern es ist das, was gerade in Transformationsprojekten und Veränderungsprojekten einfach mit betrachtet werden müsste.
Ja, und dazu kommt die Frage, war wirklich fies, Alex. Also wirklich, ich sage noch dazu, ja, das sieht man jetzt natürlich nicht hier im Podcast, wie Alex auf der anderen Seite hier feiert, dass er so eine Frage gestellt hat. Glückwunsch dafür, Alex.
Ja, ich muss ja kurz reinhaken, Thorsten. Ich muss es ganz kurz erklären. Das Gemeine ist, was ich nämlich hier gerade mache. Podcasts werden zwar vorbereitet, aber auch nicht vorbereitet. Wir haben uns nur auf das Thema als solches vorbereitet. Ich habe aber meinen beiden hochgeschätzten Kollegen nicht vorher verraten, was ich hier für eine gemeine Frage stelle. erzählen werde. Also deswegen, diese Reaktion darauf ist live und echt. Aber zurück zu dir, Thorsten.
Ja, also ich sag mal, dazu kann man nämlich mehrere Dinge sagen nochmal. Letztendlich ist es so, die Firmen oder die Unternehmen, die uns quasi zur Hilfe holen, die wissen ja, dass sie Probleme hatten. Also das heißt, sie fragen ja konkret danach. Also es ist nicht so, dass wir da hingehen und sagen, du brauchst Change Management. Und auf der anderen Seite ist es so, für mich ist Change Management auch nur eine Management-Methode. Also es ist eine Management-Methode, die natürlich auch auf Best Practices basieren. Also wir haben ja in der Vergangenheit, woher kommen die Methoden vom Change Management? Man hat sie in der Vergangenheit probiert und hat die Funktionierenden darin in eine Methode, nennen wir sie Change Management, überführt. Und ich bin einfach der Meinung, dass jede Management-Methode hilft. Also wenn ich in ein Projekt reingehe, das, was ich nicht manage, wird es wahrscheinlich schlecht laufen. Und wenn ich in ein Projekt reingehe mit einer Management-Methode, nennen wir sie Change Management, die auf Best Practices basiert, bin ich der Meinung, wird das Projekt einfach besser und smoother durchlaufen. Ja, deswegen finde ich es keine Überbewertung, sondern ich finde einfach, Projekte sollte man managen. Und ob wir dem Kind einen Namen geben, wie Change Management, ist mir da eigentlich egal.
Ich wollte noch einwerfen, wir können es auch Diskursführung erstmal nennen. Also es gibt so ganz verschiedene, gerade in der systemischen Organisationsentwicklung benutzt man häufig den Begriff Diskurse führen, weil auch ein Change ist ein Diskurs in einer Organisation, der geführt werden muss. Und ob es jetzt Change Management, Transformationsmanagement, Diskurse führen, egal was, es ist wichtig, dass eine Veränderung, dass eine Technologieeinführung eine Veränderung ist. Und diese Veränderung muss in irgendeiner Weise, was du sagst, Thorsten, die muss gemanagt werden, da muss man sich einfach mit beschäftigen. Und die muss man gestalten, weil ansonsten ist diese Transformation oder diese Veränderung einfach auch nicht gut. Die wird nicht gut ablaufen. Und da habe ich vielleicht noch kurzer Satz und dann gebe ich wieder an Alex rüber. Ich habe nämlich letztens auch mit einem aus meinem Netzwerk gequatscht und der hat mir von einem Projekt erzählt, was bei denen gelaufen ist bezüglich eines neuen Tools, was eingeführt wurde. Ich glaube, das war so ein CRM-Tool und das wurde eingeführt und die Menschen wurden nicht mitgenommen, es wurden keine Strukturen angepasst, es wurden keine Prozesse angepasst. Die Organisation hat einfach nur dieses Tool eingeführt. Und das Tool war da. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, das Tool wurde eingeführt. Es war da, es war anwendbar, nur wussten die Leute leider nicht, wie sie es anwenden können. Die ganzen Prozesse wurden nicht angepasst, die Strukturen wurden teilweise nicht mitbedacht, weil es brauchte auch dafür einen, der das Ganze managt, dieses Tool. Bedeutet, im Endeffekt war das Tool zwar da, aber es wurde nicht angewendet. Und was macht ein Tool in der Organisation, wenn es nicht angewendet wird? Also das ist halt genau so ein Misserfolg, wo ich dann sage, okay, danach hat die Arbeit halt richtig angefangen, weil das von vornherein nicht mitbedacht wurde. Es wurde nicht mitbedacht, hey, was haben wir eigentlich für Folgeprobleme? Was haben wir für Lösungsprobleme? Und das wurde nicht von Anfang an mitbedacht und am Ende war das ein Chaos. Und das fand ich irgendwie ganz ganz interessant, als die Person aus meinem Netzwerk mir das erzählt hat, weil ich dann auch dachte, so, wow, okay, das ist mal wirklich ein Beispiel dafür, wie die technologische Veränderungen nicht gut laufen können.
Ja, ergibt Sinn, kann ich auch mitreden aus einer ganz anderen Sicht, aus dem M&A-Bereich, wenn man von einer Kultur kommt und ein Unternehmen einer anderen Kultur übernimmt und dann erwartet, dass alles so läuft, wie die übernehmende Kultur das eben so praktiziert. Also ist ja mit der Technologie dann auch so einschneidend. Vielen Dank dafür, das waren super Punkte. Janine, vielleicht an dich, bevor ich meine allerletzte Frage stelle, und die ist harmlos, verspreche ich, wirklich, wirklich harmlos im Weihnachtszusammenhang. Keine Angst, ihr müsst nicht in Deckung gehen, aber Janine, kannst du noch mal jetzt zusammenfassend so auf die wichtigsten Punkte oder Schritte eingehen?
Sehr gerne. Also, ich würde es mal so machen. Wir haben, wenn wir an technologische Veränderungsprojekte denken, jetzt unabhängig davon, ich sage jetzt einfach mal, für mich ist jetzt Transformation gleich Change. Wir reden jetzt einfach, egal von was. Geht es erstmal darum, im ersten Schritt sich die Frage zu stellen, warum machen wir das eigentlich? Das heißt, erstmal den Grund herauszufinden, was ist das Bezugsproblem? Was ist das Problem, was wir lösen wollen? Das ist so eigentlich der erste Schritt. Es muss ja irgendwo einen Impuls gegeben haben, dass eine Veränderung durchgeführt werden soll. Das bedeutet, man muss erstmal diesem Impuls folgen. Man muss schauen, was ist das Problem? Und damit verbunden auch mit Leuten sprechen. Das heißt, mit Akteuren in der Organisation sprechen. Mit Kollegen, Kolleginnen, wie sehen die das? Einfach mal mit Leuten sprechen. Vielleicht teilt man sogar das Problem mit anderen. So, das ist so der erste Punkt. Dann haben wir auch viel darüber heute gesprochen, wie sieht's denn aus mit Zielen der Veränderung, aber auch eine Strategie entwickeln. Bedeutet, wie gehen wir denn jetzt eigentlich vor? Wir haben das Problem identifiziert, wir haben uns auch damit beschäftigt, was sind eigentlich Lösungsprobleme? Das heißt, wenn wir das einführen, dieses Tool, welche Probleme entstehen dann? Welche Konsequenzen hat es? So ein bisschen diese Kausalkette zu betrachten. Wenn wir das haben, dann wirklich mal zu überlegen, wie gehen wir denn jetzt strategisch vor? Wie können wir denn jetzt beispielsweise den Wandel messbar machen? Darüber haben wir heute gesprochen. Welche Möglichkeiten haben wir, um einen Wandel messbar zu machen? Welche Erfolgskriterien können wir für uns definieren? Wie können wir das Ganze kommunizieren? Und da auch nochmal vielleicht so ein bisschen in Richtung ADKA gedacht. Das ist ganz hilfreich in der Praxis, immer mal wieder draufzuschauen und zu überlegen, haben wir die einzelnen Schritte von diesem ADKA-Modell vielleicht in Aktionen mit drinnen, vielleicht auch so einen Kommunikationsplan zu erstellen. Da gibt es in der Praxis super viele Möglichkeiten. Das heißt, wichtig am Anfang Bezugsproblem verstehen. Zweitens wäre einmal zu schauen, welche Kausalitäten haben wir, wie ist das eigentlich in diesem System, welche Strukturen, Prozesse, was tangiert das eigentlich? Bedeutet, das wäre der zweite Schritt, mal zu schauen, welche Folgeprobleme haben wir. Der dritte Schritt wäre mal eine Strategie zu entwickeln, welche Messgrößen, Erfolgskriterien, welchen Kommunikationsplan, wen brauchen wir, welche Stakeholder, wen wird es betreffen? Das wäre dann so ein nächster Schritt. Und dann, wenn wir das alles haben und die ganzen Informationen haben, dann mal zu überlegen, okay, wie starten wir denn jetzt? Also immer so die ersten Schritte einfach mal durchzugehen, Aktionen zu planen und dann wirklich mal zu starten, zu kommunizieren, sich an diesen Modellen zu orientieren. Und dann zu überlegen, okay, das ist ja auch im Part eine Diskursführung, bedeutet mit Leuten wirklich sprechen, Workshops durchführen und dann aber auch zu schauen, wenn wir jetzt den Wandel starten, die ersten Aktionen umsetzen, sich immer wieder zu reflektieren, Feedback einzuholen, mit den ersten Aktionen zu starten, gehen wir so weiter, ist das richtig, was müssen wir jetzt noch machen, was müssen wir anpassen? Das heißt, da bringe ich ganz gerne immer dieses Agile mit rein, wirklich mal zu schauen, was braucht eigentlich gerade die Organisation? Was brauchen die Akteure? Was braucht der Mensch? Welche Aktionen müssen wir planen? Und das ist halt wirklich so ein bisschen agiler, ein bisschen inkrementeller zu gestalten. Immer wieder zu schauen, zu reflektieren, Feedback einzuholen und wieder nach vorne zu laufen. Und am Ende natürlich zu überlegen, ist das jetzt der Status? Sind wir jetzt durch? Was hat sich genau verändert? Ist es jetzt ein Erfolg für uns gewesen? Sich halt immer wieder diese Fragen auch zu stellen. Weil, wie ich auch schon gesagt habe, wann ist die Veränderung vorbei? Es gibt keinen starken Insight-Punkt, dass man sagen kann, dann ist die Veränderung vorbei, sondern man kann es mittels dieser Messekriterien, wie Thorsten auch gesagt hat, mittels von Zielen beispielsweise immer wieder draufschauen, haben wir jetzt unsere Ziele erreicht? Wie können wir das messen?
Cool. Thorsten, hast du noch eine Ergänzung?
Ich kann da gar nichts dazu ergänzen, aber du kannst vielleicht noch mal eine leichte Frage uns stellen. Du hast noch irgendwas von leicht und weihnachtlich gesprochen. Ja, da hätte ich Bock drauf.
Gut, das schiebe ich dir gleich hin. Pass auf. Und zwar, sehr einfach. Weihnachtszeit hat ja was mit Routinen zu tun. Und mit Erinnerungen etc. Routinen im Kontext von Change Management, das ist ja der Witz der ganzen Sache. Wir wollen ja Routinen durchbrechen. Macht ihr sowas Weihnachten auch? Oder macht ihr immer das Gleiche zu Weihnachten? Oder ändert ihr dieses Jahr ganz bewusst etwas?
Ui, ich glaube, bei uns ist es so, dass wir immer das Gleiche machen. Wir hatten lustigerweise heute Mittag sogar das Thema bei uns ja am Mittagstisch. Was machen wir denn Weihnachten? Na klar, Kartoffelsalat, Bockwurst und für die Kinder Schnitzel. Und da habe ich zum Beispiel gestern gesagt, dann lass es doch mal Sushi machen zu Weihnachten. Da habe ich nur ganz komische Blicke geerntet, zumindest von meinen Eltern. Ich glaube, da werden wir keinen Change anbringen. Wir werden da bei den alten Systemen bleiben.
Und Janine?
Ja, das ist so ein Thema. Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt auch so ein Routine-Mensch. Und bei uns ist das so, wir haben seit ich denken kann, immer die gleiche Vorspeise beim Essen. Jedes Mal gibt's bei uns Scampis mit Feldsalat als Vorspeise und das bleibt auch. Also das kannst du auch nicht ändern. Und wenn ich das jetzt meinem Bruder fragen würde oder meine Eltern fragen würde, die würden auch sagen, nee, ändern wir nicht, machen wir nicht. Immer das Gleiche. Was wir allerdings auch geändert haben, aber da muss ich auch sagen, das war auch immer so ein Kampf, war hin und wieder haben wir immer so, gerade im Menü, immer so ein paar Punkte, die wir verändern. Aber wir haben auch seit langer, langer Zeit Tiramisu als Nachspeise. Und also ich glaube, wir sind da auch sehr routinebehaftet. Und es ist schwer, bei uns Veränderungen reinzubringen. Also ich glaube, eigentlich müssten wir mal sagen, wir brechen jetzt die Routine. Aber ja, ich glaube, das ist einvernehmlich, dass wir das immer so machen.
Vielleicht solltest du deiner Familie mal mitteilen, wie dein Spitzname hier bei uns lautet. Weißt du, kennst du deinen Spitznamen noch? Change Neen?
Den kann ich immer auch noch nicht, Thorsten. Oh Mann. Und diese Dinge aus den Worten einer passionierten Change Managerin. Oha, vielen Dank. Ja, von meiner Seite in der Richtung, ja, ich bin der Routine Scrooge. Bei mir gibt's keine Änderung. Punkt. Okay. Haben wir das Thema soweit hinlänglichst beackert oder gibt es noch famous last words? Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und wer auch immer von euch möchte, ja, der oder die möge etwas sagen.
Ich sag nur Tschüss und schöne Weihnachten da draußen allen. Wenn wir die Folge veröffentlicht haben, sollte es ja schon vorbei sein, aber dann habt ihr bestimmt schöne Weihnachten gehabt. Das hoffe ich.
Ich schließe mich an und sage für diejenigen da draußen, die auch schon die Urlaub haben, vor allem auch eine schöne Urlaubszeit und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber ich glaube, wir nehmen ja sogar noch eine Folge vor Silvester auf, oder? Jetzt mal so in die Runde geschaut. Können wir das teasern, dass vor Silvester noch eine Folge kommt?
Auf jeden Fall. Und vielleicht sogar in person. Mal schauen.
Oh. Spooky. Okay, dann an alle da draußen, schöne Festtage oder falls ihr die auch schon gehabt habt, dann hoffe ich, dass die Feiertage schön waren. Ansonsten sehen wir uns, hören uns in der nächsten Folge.